Tatsächlich ist es so, dass die chinesische Regierung seit vielen Jahren, ja, seit Jahrzehnten eigentlich, darauf aus ist, möglichst unabhängig zu sein, möglichst autark. Das gilt für den Energiebereich, das gilt aber auch für andere Bereiche sozusagen in der Wirtschaft. Aktuell ist auch Nahrungssicherheit ein großes Thema. Und das heißt, sie haben eben seit vielen Jahren investiert, das ist hierzulande auch bekannt, in erneuerbare Energien und den Ausbau von Solar- und Windkraft vor allen Dingen, auch Wasserkraft, die jetzt ja man nicht unbedingt immer dazu zählen kann, aber das machen sozusagen relativ große Anteile am Energiemix aus und vor allen Dingen aber Kohle. Also es ist jetzt nicht nur alles grün und schön sozusagen, sondern die chinesische Regierung investiert weiterhin in, ja, letztendlich in den Kohlesektor, der öffnet teilweise sogar noch neue Kohlekraftwerke.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des AK-Podcasts. Hier ist wieder Gina, wie ihr schon hört. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier heute mit Merle Groneweg und wir wollen heute darüber reden, ob sich die Rolle Chinas durch die aktuellen Kriege und Konflikte ändert und was das Ganze mit Öl zu tun hat. Hallo Merle, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Hallo, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin Merle und ich bin politische Ökonomin und Autorin. Ich schreibe seit vielen Jahren für die AK, aber auch für so ein paar andere unabhängige, vor allen Dingen linke Medien im deutschsprachigen Raum sozusagen und Bereich und habe tatsächlich einen Schwerpunkt auch in meiner Lohnarbeit ansonsten auf chinesische Politik.
Ja, cool, dass du dabei bist. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Dann starten wir direkt mal rein, würde ich sagen. Im Westen wird China ja häufig als Verbündeter der Islamischen Republik Iran gehandelt. Im aktuellen Krieg hält sich China allerdings raus, drängt aber auf die Gewährleistung der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz. In welchem Verhältnis stehen denn die Volksrepublik und die Islamische Republik zueinander?
Also offiziell sind China und der Iran sowas wie umfassende strategische Partner, wenn man jetzt quasi die Formulierung der chinesischen Regierung übernimmt. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass die chinesische Regierung eigentlich mit den meisten Staaten dieser Welt diese Art von strategischer Partnerschaft pflegt, beziehungsweise wenn sie anderer Begriff, der viel läuft und noch positiver ist, sind so All-Weather-Friendships, Allwetterfreundschaften. Da ist sozusagen der Iran einerseits nicht was Besonderes und andererseits doch was Besonderes. Darüber werde ich gleich noch sprechen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in der chinesischen Außenpolitik, dass interessengeleitete Beziehungen stark im Vordergrund stehen. Und bei interessengeleitet geht es eben auch sehr viel um wirtschaftliche Fragen, die für die chinesische Regierung im Vordergrund stehen, da sie auch extrem viel exportiert eben oder über die Seidenstraße ja stark involviert ist, was so Investitionen angeht. Aber das heißt, es lässt sich auf jeden Fall nicht greifen mit so einem Begriff wie Verbündete, der jetzt manchmal so in den Medien aufgetaucht ist, und erst recht ist nicht die Rede von einem militärischen Bündnis oder so. Trotzdem, wie ich jetzt eben schon angedeutet habe, würde ich sagen, dass die Islamische Republik Iran doch eine etwas wichtigere Bedeutung hat für die chinesische Regierung. Und zwar, wenn man das jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, doch so ein bisschen aus so einer Logik heraus von der Feind von meinem Feind ist mein Freund. Und das meine ich natürlich im Hinblick auf die USA, mit der die chinesische Regierung sich eben in einem großen Systemkonflikt, der von beiden Seiten mal stärker und mal weniger befeuert wird, befindet. Anfang des 21. Jahrhunderts, wenn wir da so ein bisschen zurückdenken, da hat George W. Bush ja damals nach dem 9. September diese Formulierung Axis of Evil verwendet, die Achse des Bösen, und naja, also Iran, Irak und Nordkorea damals damit bezeichnet. Und ich habe jetzt tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast nochmal nachgeguckt und Axis eingegeben und verstanden oder festgestellt, dass tatsächlich der Begriff wieder auftaucht im Vokabular der US-Regierung. Und zwar ist diesmal die Rede von Axis of Autocracy. Also eine Achse der Autokratien. Und da spricht die US-Regierung von Russland, Nordkorea, Iran und China. Also zwei der drei Staaten von damals plus eben Russland und China, die hinzugekommen sind. Und in einem Bericht, den die US-Regierung da vor ein paar Monaten zu geschrieben hat, heißt es, as the most powerful and systematically integrated of these countries, China has been the decisive enabler of this group and its destabilizing activities. Das heißt also, China ist sozusagen der mächtigste und systematisch integrierteste von diesen Staaten. Und sie sagen, die chinesische Regierung ist quasi der Haupt, naja, Enabler, also Staat, der da hier verschiedene Sachen möglich macht, und redet eben von destabilisierenden Aktivitäten. Und die US-Regierung beobachtet gleichzeitig oder behauptet, by cooperating with and legitimizing these heavily sanctioned countries, Beijing has developed significant leverage over them, effectively casting them as junior partners in the relationship. Also übersetzt, dass die chinesische Regierung nicht nur mit diesen Staaten kooperiert, sondern sie dadurch auch legitimiert letztendlich und gleichzeitig aber ja, relativ viel Macht über sie hat, um dass es eher so junior partners sind in der Beziehung. Mir geht es nicht darum, der US-Regierung Recht zu geben. Ich hoffe, das ist klar an dieser Stelle, aber ich glaube, dass sozusagen einiges an diesem Bild trotzdem dran ist. Natürlich überhaupt nicht an dieser Begriffsweise Access of Autocracy, aber an dieser Feststellung, dass die chinesische Regierung eine zentrale Bedeutung hat für all diese Staaten und diese Staaten eben auch für China wichtig sind als offizielle Feinde der USA. Ein Staat, das in China nicht im gleichen Maße hat, weil sie auch nach wie vor mit der US-Regierung wahnsinnig viel Handel betreiben beispielsweise, neben der US-Regierung mit den USA insgesamt sozusagen. Und gleichzeitig muss man eben sagen, manchmal sitzt China da in einem schwierigen Boot, aber sie profitieren auch von der Tatsache, dass diese Staaten und eben auch Iran so geschwächt sind unter anderem durch die US-Sanktionen. Darüber können wir vielleicht später noch sozusagen, oder darüber können wir später noch sprechen. Und interessengeleitet bedeutet also an dieser Stelle für die chinesische Regierung, sie wollen der US-Hegemonie etwas entgegensetzen oder zumindest auch sozusagen diejenigen Staaten stärken oder unterstützen, die halt ja negativ sozusagen von der USA betroffen sind, wenn man so will, oder halt eben diese herausfordern, mit dem Ziel von einer multipolaren Weltordnung, in der China eine deutlich größere Rolle spielt. Dass China diese größere Rolle spielen will, zeigt sich seit langem in verschiedenen Bereichen und in internationalen Institutionen, im Handel natürlich. Und ein kleines Beispiel jetzt konkret in Bezug auf den Iran ist auch, dass China ja zwischen Iran und Saudi-Arabien 2023 so eine Mittlerrolle eingenommen hat und dazu geführt hat, dass die beiden Länder, nachdem sie 7 Jahre so einen Bruch hatten in den diplomatischen Beziehungen, diese offiziell wieder aufgenommen haben. Und was man auch sozusagen jetzt natürlich stark beobachtet, und ich bin vorsichtig wirklich mit Vergleichen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine, das ist sozusagen, lässt sich nicht eins zu eins vergleichen, aber ich glaube, dass die chinesische Regierung, ähnlich wie das bei sozusagen Russland der Fall ist, auf jeden Fall verhindern möchte, dass jetzt die iranische Regierung tatsächlich durch so eine Militäraktion nicht nur geschwächt wird, sondern quasi zerstört, also dass eben ein Regime-Change wirklich stattfindet. Und so wie sie eben kein Interesse daran hat, dass Russland den Krieg in der Ukraine verliert, gegen die NATO im weitesten Sinne oder gegen die USA, weil völlig unklar wäre, was das innenpolitisch in Russland bedeuten würde und das für China sozusagen als Partner und aber auch Nachbarland von Russland eben herausfordernd wäre, hat China eben auch ein Interesse daran, dass die Islamische Republik Iran jetzt nicht diesen Krieg verliert. Wenn wir ansonsten konkreter noch auf die Beziehung schauen, dann ist es so, dass China eben auch aufgrund der US-Sanktionen der wichtigste Handelspartner vom Iran ist und auch der wichtigste Abnehmer vom iranischen Öl. Also tatsächlich mehr als 90%, oder sind so unterschiedliche Schätzungen natürlich, aber man kann davon ausgehen, mehr als 80 auf jeden Fall, 80, 90% rum von Irans Öl geht an verschiedene Raffinerien in China, die da die US-Sanktionen entweder umgehen oder tatsächlich auch nicht so fürchten. Und genau, wie schon eben gesagt, China profitiert da auch von den Sanktionen, weil Iran deswegen das Öl zu günstigeren Preisen teilweise verkauft, als das sonst so auf dem Weltmarkt möglich ist. Ansonsten ist China auch ein wichtiger Investor, auch im Rahmen der Seidenstraßeninitiative, hat 2021 ein 25-jähriges Kooperationsabkommen abgeschlossen mit dem Iran. Und der Iran ist auch Teil geworden von der Shanghai Cooperation Organization 2023. Das ist so eine Art, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit der NATO, aber so eine Art sicherheitspolitische Austauschplattform und gehört auch zu den BRICS-Plus-Staaten seit 2024. Und nichtsdestotrotz, also auch wenn das jetzt sozusagen eher ein starkes Bild zeichnet von den Beziehungen, ist es so, dass die chinesische Regierung zwar Dual-Use-Güter liefert an den Iran, aber offiziell zumindest eigentlich seit langem, außerdem sich UN-Sanktionen da verschärft haben, jetzt nicht sozusagen konventionelle Waffen und jetzt auch vermeiden würde auf jeden Fall, ich meine, das macht die chinesische Regierung grundsätzlich, da irgendwie große militärische Unterstützungsaktionen zu machen. Trotzdem ist es aber wiederum so, dass China dem Iran vollen Zugang zu dem Satellitennavigationssystem Beidou gewährt seit 2021. Das wiederum nutzt der Iran gerade und kann dadurch relativ präzise Angriffe auch fahren. Also es ist sozusagen so ein Bild, das jetzt nicht ganz eindeutig ist, aber grundsätzlich sind die Beziehungen eher guter Art.
Ja, total spannend. Was meinst du denn, wie es kommt, dass China wahrscheinlich von der anrollenden Weltwirtschaftskrise weniger hart getroffen wird als andere Länder?
Also ich glaube erstmal bei dem Begriff sozusagen Weltwirtschaftskrise, ich weiß gar nicht, ob ich da so eins zu eins mitgehen kann, weil, naja, müssen wir so ein bisschen schauen, ob die wirklich in dem Extrem ausbricht. Ich glaube auf jeden Fall, China wäre erstmal sozusagen vielleicht weniger hart getroffen als die meisten Industriestaaten des Westens, was auch damit zusammenhängt, dass China natürlich jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, europäischen Staaten, aber auch Japan, Südkorea, den USA, höhere Wachstumsraten grundsätzlich verzeichnet. Die liegen ja immer noch bei 4 bis 5%. Das ist für China weniger als in den letzten Jahren, aber deutlich mehr als hier eben. Trotzdem ist es so, dass es jetzt für die chinesische Regierung überhaupt nicht toll wäre, wenn es zu einer also wirklich großen Krise käme oder zu einer Rezession, weil die chinesische Regierung extrem, nicht die chinesische Regierung, die chinesische Wirtschaft ist sehr exportabhängig. Und da ist es sozusagen als Exportweltmeister, der eben China ist, weiterhin total wichtig, dass es eine große globale Nachfrage gibt. Gerade auch deswegen, weil die chinesische Binnenfrage relativ schwach ist. Das ist, gehört seit Jahren zu den großen Problemen, die chinesische Regierung versucht, sozusagen auszukurbeln und zu bekämpfen. Es gibt überschuldete Provinzen und Kommunen, eine Immobilienkrise seit vielen Jahren und eben, ja, einfach zu wenig Nachfrage auf dem heimischen Markt. Und wenn die global wegfallen würde im großen Stil, dann wäre das schon ein ernstzunehmendes Problem und vor allen Dingen auch eins, weil die chinesische Regierung eben die Lösung, die sie in der globalen Finanzkrise angeboten hat, 2007, 2008, das war, oh Gott, wir nehmen extrem viele, also extrem viel Geld in die Hand. Das war so ein bisschen so eine keynesianische Reaktion, wenn man will. Wir investieren im großen Stil, auch in der heimischen Wirtschaft, die ganzen Infrastrukturinvestitionen, eben die Investitionen im Immobiliensektor und so. Das haben die gemacht 2007, 2008 und das haben die auch in den letzten Jahren viel gemacht, aber dieses Modell ist jetzt eben so ein bisschen ins Wanken gekommen, vor allen Dingen durch die Krise im Immobiliensektor. Lässt sich nicht so einfach replizieren, sodass ihnen sozusagen das Tool fehlen würde, auf diese Krise zu reagieren, ja, wie sie das vor 15 Jahren ungefähr gemacht haben oder noch längerer Zeit. Und ja, aufgrund der schon eben erwähnten Exportabhängigkeit gleichzeitig klar wäre, ja, sie sind eigentlich angewiesen auf diese Nachfrage global. Trotzdem würde ich unterschreiben, was du gesagt hast, nämlich, dass die Weltwirtschaftskrise, ja, sozusagen für sie oder eine potenzielle Weltwirtschaftskrise für sie vielleicht weniger gravierend wäre jetzt als für andere Staaten. Und bei Energie, das ist ja nochmal so ein bisschen so ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt sprechen sollen oder an späterer Stelle, aber genau da haben sie vielleicht sozusagen noch einen etwas längeren Vorteil.
Ja, können wir auch gerne jetzt drüber sprechen, wenn du das nochmal ausführen magst.
Klar, also genau, mit Energie, also tatsächlich ist es so, dass die chinesische Regierung seit vielen Jahren, ja, seit Jahrzehnten eigentlich, darauf aus ist, möglichst unabhängig zu sein, möglichst autark. Das gilt für den Energiebereich, das gilt aber auch für andere Bereiche sozusagen in der Wirtschaft. Aktuell ist auch Nahrungssicherheit ein großes Thema. Und das heißt, sie haben eben seit vielen Jahren investiert, das ist hierzulande auch bekannt, in erneuerbare Energien und den Ausbau von Solar- und Windkraft vor allen Dingen, auch Wasserkraft, die jetzt ja man nicht unbedingt immer dazuzählen kann, aber das machen sozusagen relativ große Anteile am Energiemix aus und vor allen Dingen aber Kohle. Also es ist jetzt nicht nur alles grün und schön sozusagen, sondern die chinesische Regierung investiert weiterhin in, ja, letztendlich in den Kohlesektor, der öffnet teilweise sogar noch neue Kohlekraftwerke, was man sich heutzutage fast nicht mehr vorstellen kann. Das liegt aber daran, dass in China selber relativ viel Kohle lagert, vor allen Dingen in den Provinzen Shaanxi und der Inneren Mongolei. Und das so ein bisschen wie so, naja, die wirklich der große Garant ist für Energieunabhängigkeit. Und deswegen sozusagen, ja, die chinesische Regierung auch davon betroffen ist, dass die Straße von Hormuz geschlossen war, geschlossen ist, je nachdem, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Aber eben, obwohl sie so viel Öl aus dem Iran bezieht sozusagen, oder zumindest das meiste iranische Öl nach China geht, da vergleichsweise weniger anfällig ist. Der Großteil der Öllieferungen kommen aus Russland, das sind circa 20%, und dann, ja, kommen so, ich glaube, etwas mehr 10% aus Saudi-Arabien und aus dem Irak, und dann eben iranisches Öl macht so 11 bis 13% der Ölimporte Chinas aus. Also es ist viel, aber es ist jetzt nicht die einzige Versorgung, und das geht schon bei Öl, und dann macht Öl eben gar nicht so einen riesigen Anteil an dem Energiemix sozusagen in China aus. Warum, vielleicht dazu noch mal zwei, drei Sätze, warum ist das mit dieser Energieunabhängigkeit so wichtig oder der Unabhängigkeit grundsätzlich? Ich würde sagen, dass das so ein bisschen in die DNA eingeschrieben ist, der Kommunistischen Partei Chinas. Die haben ja 1949 den Bürgerkrieg gewonnen gegen die Kuomintang, gegen die Republikaner, die dann quasi nach Taiwan geflohen sind und dort ins Exil gegangen sind. Das wirkt jetzt wie ein weiter historischer Exkurs, ist es vielleicht auch, aber ich glaube, es ist total spannend, das zu verstehen für den gegenwärtigen Kontext, weil es eben nicht nur Xi Jinping ist, der da in China seit mehr als 10 Jahren an der Macht ist und dann sagt, okay, wir müssen unbedingt jetzt auf Unabhängigkeit setzen, sondern es ist eine jahrzehntelange Tradition in der KPCH, in der Kommunistischen Partei, eben weil damals, als dann sie den Bürgerkrieg gewonnen haben und die Republikaner ins Exil gegangen sind, ist ja diese Exilregierung auf Taiwan war, die bis Anfang der 70er Jahre vom Westen anerkannt war eigentlich als die chinesische Regierung. Also es war ja so ein bisschen so ein Paradoxon, dass die Volksrepublik China das Festland war mit mehreren 100 Millionen EinwohnerInnen schon damals und aber der UN-Sitz für China bei der Exilregierung in Taiwan lag, die eben lange auch noch die Hoffnung hatte in den 50ern vor allen Dingen, dass sie irgendwann mit Unterstützung der USA das Festland wieder angreifen werden und zurückerobern. Davon haben die USA diese republikanische Exilregierung, die Kuomintang, immer abgehalten. Auch den damaligen Diktator Chiang Kai-shek dort. Aber genau, gleichzeitig, das wissen wir, sind sie auch der Sicherheitsgarant oder einer der Sicherheitsgaranten Taiwans bis heute. Aber die chinesische Regierung war dann damals eben von internationalen Sanktionen beziehungsweise Sanktionen des Westens bedroht beziehungsweise belegt. Und das hat sich durch den Koreakrieg in den 50ern nochmal stark verschärft. Und dieses Gefühl von internationaler Nichtanerkennung, was die ersten 20 Jahre der Volksrepublikzeit ausgemacht hat, ist eben total prägend und war umso prägender, als dann auch noch der Sino-Sowjet-Split kam. Also das heißt, als sie sich von der Sowjetunion entfernt haben und dann eben so ein großes Gefühl hatten von, wir sind eigentlich allein auf weiter Flur, jetzt mal überspitzt formuliert, was eben diesen ja sehr, sehr starken Fokus gemacht hat auf die Autarkie.
Du hattest das ja jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, dass China scheinbar ja vom Zerfall der US-Hegemonie profitiert und die von den USA unternommenen Versuche, diese Hegemonie mit Gewalt aufrechtzuerhalten, drängen einige Länder, darunter auch die Golfstaaten, eher in Richtung China. Wie könnte die Volksrepublik denn dadurch von den aktuellen Krisen profitieren?
Also ich würde sagen, die chinesische Regierung ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Profiteur von dem, was passiert aktuell, aber je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt und wenn es eben vor allen Dingen nicht zu so einer großen Rezession kommen wird, dann ist darin für sie eine kleine unvorhergesehene Chance da drin, ihr internationales Ansehen und je nachdem, wie es jetzt weitergeht, auch ihr vielleicht ihr Ansehen in der Region so ein bisschen zu stabilisieren. Das würde ich schon sagen und gleichzeitig eben, wie schon vorhin so ein bisschen angedeutet, ist natürlich eine Schwächung der USA im Interesse der chinesischen Regierung auf jeden Fall. Also ich glaube sozusagen, dieses Gefühl von, okay, die US-Regierung hat da gerade mal wieder was probiert und ja wirklich auch explizit versucht, so ein Regime-Change herzuleiten und ist dann gescheitert und weiß jetzt nicht so ganz, wie sie herauskommen sollen aus dieser Situation und oh, das US-Militär war jetzt doch nicht so erfolgreich, wie sie vielleicht anfangs gedacht haben und so. Das ist für die chinesische Regierung auf jeden Fall, glaube ich, gut und auch sozusagen für das internationale Ansehen von der USA schlecht. Mal ganz abgesehen davon, dass es ein völkerrechtswidriger Angriff ist, auf den Iran, der total zu verurteilen ist. Aber jetzt sozusagen auch schon auf der Ebene darunter ist das für die chinesische Regierung jetzt, glaube ich, nicht sozusagen total unschön. Hinzu kommt noch, ich bin kein Fan davon, jetzt einfach sozusagen, oh, das US-Militär ist jetzt irgendwie gebunden und verliert irgendwie Ressourcen und jetzt greift China vielleicht bei Taiwan an. Das glaube ich überhaupt nicht, weil das schon irgendwie relativ unabhängige Dynamiken sind und da die chinesische Regierung ganz eigene Kalkulationen hat und auch gar nicht sozusagen so einen Militärschlag unbedingt jetzt vorantreiben will, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem für sie, glaube ich, nicht unpraktisch, so ein bisschen zu beobachten, wie eigentlich die US Navy sich da so gerade bewegt. Und naja, man kann halt einfach mehr Erfahrung machen, man kann beobachten, militärisch lernen und so weiter. Also all das sozusagen sind auf jeden Fall Dinge, die sozusagen für die chinesische Regierung vielleicht nicht so schlecht sind, aber jetzt, also ich bezweifle ehrlich gesagt ähnlich wie bei dem Russland-Ukraine-Krieg, dass es klingt jetzt sowieso komisch zu sagen, dass es dort irgendwie in Beijing so ein Gefüge von Juhu, also ich habe vor ein paar Tagen im Radio irgendjemand, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war, im Deutschlandfunk in einem Interview gesagt, in Peking knallen gerade täglich die Sektkorken. I don't know, weil grundsätzlich sozusagen das Oberste für China eigentlich ist, Stabilität, was Wirtschaftsbeziehungen angeht, das ist ja auch das, was sie eigentlich in den gesamten Statements immer wieder hochhalten sozusagen und aufgrund der Exportabhängigkeit, die ich jetzt schon erwähnt hatte, ja, wirklich nicht zu verachten ist sozusagen als oberstes Interesse.
Ja, apropos Wirtschaftsbeziehung. Die USA ist ja insbesondere inzwischen auch von der stabilen chinesischen Wirtschaftslage abhängig. Und ein Großteil der globalen Ölgeschäfte wird ja über den Dollar gehandelt. Chinas Geschäfte mit Iran jedoch über den chinesischen Renminbi. Gibt es noch weitere Länder, die sich nicht dem Regime des Petrodollars unterwerfen? Und welchen Einfluss könnte die Stärkung der chinesischen Währung auf die US und auch die Weltwirtschaft in den nächsten Jahren haben?
Ich glaube, dass es eine total interessante Entwicklung ist, sozusagen, die da gerade passiert. Und gleichzeitig würde ich sie nicht überhöhen. Ich bin ehrlich gesagt absolut keine Expertin auf diesem Gebiet, was jetzt so Währung und so weiter angeht. Aber also sozusagen, ja, es gibt definitiv ein Interesse der chinesischen Regierung, den Dollar zu schwächen, beziehungsweise die Dominanz des Dollars, sowohl was jetzt Ölgeschäfte angeht, als auch, naja, nicht Verhandlung, sondern Rohstoffhandel insgesamt. Und internationale Transaktionen, was auch damit zusammenhängt, dass das ja ein bewährtes Instrument ist eben für Sanktionen, sowohl, naja, was in welcher Zahlung gemacht werden kann, als auch das zusammenhängende internationale Zahlungssystem SWIFT, mit Sitz in Brüssel. Also die chinesische Regierung hat auf jeden Fall ein explizites und ausgesprochenes und ja auch aus ihrer Sicht nachvollziehbares Interesse daran, das zu schwächen und arbeitet da an alternativen Systemen. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Faktisch ist es aber so, dass weiterhin mehr als 80% der internationalen Zahlungen in Dollar stattfinden. Also mehr als 80%. Das heißt, ja, der Renminbi sozusagen gewinnt an Bedeutung. Soweit ich weiß, ist er aber irgendwie auf Platz 5 sozusagen, was diese Zahl angeht. Also es ist vergleichsweise marginal und gerade auch, wenn wir uns anschauen, welche Bedeutung eigentlich China hat und die Volkswirtschaft China sozusagen im Vergleich auch schon zu den USA. Es ist sozusagen die zweitgrößte der Welt und trotzdem hat der Dollar 80% eben dieser internationalen Zahlung und es sind auch tatsächlich eben fast alle Ölzahlungen, die weiterhin ja im Dollar laufen. Dann ist es so, wie du jetzt schon in der Frage sozusagen gesagt hast, weil der Iran von Sanktionen belegt sind und die ganzen Ölraffinerien, nicht Ölraffinerien, die Ölexporte aus dem Iran dann sowieso diese Sanktionen umlaufen müssen und China da der wichtigste Abnehmer ist, dass viele dieser Transaktionen inzwischen im Yuan bezahlt werden, mit Renminbi bezahlt werden und dass sie eben tatsächlich auch nicht über SWIFT laufen, sondern über das chinesische CIPS. Das steht für Cross-Border Interbank Payment System und hat die chinesische Regierung entwickelt vor einigen Jahren und das, genau, versuchen sie natürlich nicht nur in den China-Iran-Beziehungen zu stärken, sondern auch mit anderen Staaten. Wenn sie handeln, du hast ein bisschen gefragt, welche Länder es gibt. Ich würde sagen, an erster Stelle, es wird jetzt nicht überraschend sein, es vielleicht Russland zu nennen. Also auch russisches Öl und Gas gehen ja seit dem Krieg in der Ukraine in großem Umfang nach China. Und auch die werden häufig in Yuan bezahlt. Und interessant ist auch, dass Russland im Dezember 25, also ist jetzt erst ein paar Monate her, das erste Mal Staatsanleihen tatsächlich im chinesischen Yuan ausgegeben hat. Genau. Und auch natürlich Russland ein eigenes Interesse daran hat, weniger abhängig vom Dollar zu sein oder den Dollar insgesamt zu schwächen im internationalen System, würde bestimmt sicherlich gerne den Rubel stärken, aber das ist sozusagen ja aktuell unrealistisch. Und China, ich meine, was noch etwas anderes ist, was da vielleicht interessant ist, China hat ja also jetzt nicht nur versucht, das CIPS im internationalen Bezahlungssystem zu stärken und eben den Yuan als Währung. Es ist ja auch so, dass China im Land selbst eigene digitale Zahlsysteme längst aufgebaut hat, also Alipay und WeChat Pay einen voran und Kreditkarten quasi, die irgendwie von Mastercard und Visa dominiert sind oder auch Bankkarten insgesamt überhaupt keine Rolle spielt oder fast gar keine Rolle spielt. Mir ist es ehrlich gesagt vor kurzem nochmal aufgefallen, ich war in China und eine chinesische Bekannte war kurz davor, in den Urlaub zu fahren nach Japan und hat extrem viel Bargeld abgehoben und ich war total überrascht, weil ich gedacht hätte, naja, ich hätte gedacht, du gehst sozusagen, wirst dann in Japan zur Bank gehen und dir ein bisschen Geld ziehen oder damit Kreditkarte zahlen. Hat sie mich angeguckt und meinte, ich habe gar keine Bankkarte. Also nicht nur hat sie keine Kreditkarte, sie hat keine Bankkarte mehr sozusagen, weil es einfach nicht gebraucht wird. Ja, das fand ich sozusagen spannend. Und dann das andere, jetzt eher Beispiel aus dem Iran, ist ja, dass sozusagen die Abgeschnittenheit vom Iran, vom internationalen Zahlungssystem, da reden wir ja nicht mehr über den Staat oder irgendwie iranische Banken oder iranische Unternehmen, sondern das ist ja für Menschen, die im Iran einfach leben und ihren Alltag bewältigen, total krass. Also ich finde es immer wieder richtig erschreckend, bei iranischen Freundinnen von mir mitzubekommen, wie schwierig es für sie ist, Geld an Freundinnen und Familie zu schicken bzw. zu überweisen, einfach weil die Sanktionen so krass wirken. Und all das sind natürlich ja, gute Gründe für die chinesische Regierung, die eigenen Systeme da weiterhin zu stärken. Nochmal so ein bisschen auf der vorsichtigen Seite, aber jetzt um zurückzukommen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, Dollar hat weiterhin eine wahnsinnig riesige Rolle und das liegt jetzt nicht einfach nur an irgendwie US-Militärmacht und Hegemonie, die auch durch Konsens zu einem gewissen Grad noch gestützt ist, sondern auch daran, dass, ja, vielleicht spielt das Konsenselement da doch eine Rolle sozusagen, dass es mehr Vertrauen gibt, in Anführungszeichen, in den Dollar als Währung, was aber auch daran liegt, dass jetzt, wenn wir uns den Renminbi angucken, die chinesische Regierung da eine viel stärkere Kontrolle drüber hat, als die US-Regierung über den Dollar, was eher die Vor- und Nachteile hat, aber der Yuan ist nicht frei konvertierbar, es gehört nicht zu den sogenannten Free-Floating-Currencies auf den internationalen Märkten, was ja auch immer wieder viel kritisiert wird, also die chinesische Zentralbank kann da den Kurs recht simpel festlegen und die Exchange-Raten und es gibt auch Kapitalverkehrskontrollen in China. Also man kann nicht einfach in großen Mengen einfach mal Yuan aus dem Land verschieben. Insgesamt eben einfach viel mehr staatliche Kontrolle über die Währung, was genau in einigen Bereichen sicherlich von Vorteil ist, aber jetzt nicht dazu führt, dass alle naja, Staaten, Unternehmen, wie auch immer, mal eben denken, naja gut, dann haben wir jetzt mehr Anleihen oder geben selber Anleihen in Yuan aus oder sind eben froh, sozusagen mehr Geschäfte in dieser Währung sozusagen zu machen.
Wenn dir der Podcast gefällt, gefällt dir bestimmt auch unsere Zeitung. Beides finanzieren wir über die Zeitungsabos. Falls du uns mit einem Abo unterstützen möchtest, findest du alle Informationen auf www.akweb.de/abo.
Du hattest das eben mit dem Energiemix ja schon ein bisschen angeschnitten und das hebst du auch in deinem Artikel in der aktuellen AK-Ausgabe ja hervor. Hierzulande wird China medial häufig ja aber auch als einer der großen Umweltsünder gehandelt. Und genau, gleichzeitig ist eben der Anteil der erneuerbaren Energien und ihr Ausbau erheblich höher als in der EU und auch in anderen Teilen der Welt. Welche Rolle spielt denn der Klimaschutz für die chinesische Politik? Also abgesehen von dem Wunsch nach Unabhängigkeit, worüber du ja schon erzählt hattest, genau, welche Rolle nimmt da der Klimaschutz ein?
Ich würde sagen, Klimaschutz ist für die chinesische Regierung wichtig, also wirklich ein ernstzunehmendes Politikfeld, das immer weiter institutionalisiert wird. China spielt eine große Rolle auch in den internationalen Klimaverhandlungen. Gleichzeitig würde ich sagen, ich beschreibe das manchmal recht nüchtern, unterscheidet die chinesische Regierung sich jetzt nicht wesentlich von anderen Regierungen, die kapitalistische Staaten in einem globalen Kapitalismus sozusagen anführen, nämlich es gibt irgendwie diesen Versuch, irgendwie so ein bisschen Klimaschutz zu machen und das in Einklang zu bringen mit aber Wirtschaftswachstum weiterhin. Und das ist natürlich fragwürdig, ob das so gelingen wird, langfristig betrachtet. Die Regierung, also Xi Jinping, hat Anfang der 2020er Jahre ja schon recht ambitionierte Ziele oder semi-ambitionierte, aber halt zumindest mal Ziele ausgegeben zur Reduktion des CO2-Stoßes und so weiter. Aber was ich jetzt interessant fand, als im März der Nationale Volkskongress in China tagte und auch der neue Fünfjahresplan veröffentlicht wurde, der so ein bisschen die Leitplanken jetzt, nicht so ein bisschen, der die Leitplanken gibt für die industriepolitische Entwicklung und auch anderweitige politische Entwicklungen in den nächsten 5 Jahren, da war schon so ein bisschen klar, dass die Klimaziele tatsächlich etwas abgeschwächt werden im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Also dass so, sagen wir mal, der Appetit auf ja, dass der Ambitionsappetit, wenn man so will, etwas geschwächt ist, was eben an der wirtschaftlichen Lage in China liegt, über die ich vorher schon so ein bisschen gesprochen habe, und auch an der angespannten geopolitischen Situation, also dass einfach das oberste Thema nationale Sicherheit ist, gepaart mit Wirtschaftswachstum. Und der große Fokus ist halt künstliche Intelligenz. Und vor 5 Jahren war der große Fokus halt noch Green Tech. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die chinesische Regierung ist auch tatsächlich globaler Marktführer geworden bei quasi fast allen relevanten grünen Technologien. Von daher ist das auch ein Stück weit gelungen und jetzt sind sie eben aber schon bei dem nächsten Tech Race sozusagen dabei. Ansonsten, naja, also so diese Frage, boah, China ist irgendwie so ein großer Umweltsünder und gleichzeitig so ein Klimaschützer. Ich finde das ganz interessant, weil das so ein Bild ist, was man immer wieder hört. Und ich glaube, es stimmt auch. Und ich würde aber auch sagen, es stimmt einfach, weil China so ein wahnsinnig großes Land ist. Also da leben halt 1,4 Milliarden Menschen und China produziert auch wahnsinnig viel und exportiert eben, wie auch schon gesagt, wahnsinnig viel. Sodass es auch nicht so überraschend ist, dass, dass es den größten CO2-Ausstoß hat. der ist betrachtlich. Es sind ein Drittel des globalen CO2-Ausstoßes, das kann man nicht kleinreden. Gleichzeitig ist es so, wenn man auf so Pro-Kopf-Emissionen schaut oder auch wenn man versucht, die Importe und die Exporte gegenzurechnen und eben sich anzugucken, naja, was wird dann industriell eigentlich so wirklich im Land verbraucht, dann steht China immer noch viel besser da als zum Beispiel die USA. Wer sich das konkreter mal anschauen will, ich empfehle die Datenbanken von Our World in Data, unsere Welt in Daten, so ein Projekt unter anderem von der University of Oxford. Und wenn man nach China und CO2-Emissionen sucht, dann findet man eben 1000 Graphen, an denen man so herumbasteln kann und Ländervergleiche anstellen und eben pro Kopf und herausgerechnet von den Exporten und seit wann und wie vielen Jahren etc. Und das finde ich total interessant, weil das recht viel Klarheit reinbringt in diese Debatte, wie es da eigentlich so aussieht. Ansonsten würde ich sagen, was an Besorgniserregnissen eigentlich ist in Bezug auf die Energieversorgung ist, naja, China baut wahnsinnig viel aus, was so erneuerbare Energien angeht, also Solar eben und Windkraft und so weiter. Stellt auch oder hat so den Plan, langsam zum Beispiel mehr auf Wasserstoff umzustellen, vor allen Dingen was LKWs angeht. Aber so ein bisschen ist halt so das Gefühl, es kommt immer on top. Wir haben das insgesamt viel bei der Diskussion um erneuerbare Energien, also dass sozusagen global ja längst noch nicht der Punkt erreicht ist, wo erneuerbare Energien wirklich anfangen, die Energieerzeugung, die durch fossile Kraftträger entsteht, zu ersetzen, sondern es ist eher einfach so, dass der globale Energieverbrauch steigt. Und dass halt das, was steigt, immer mehr durch erneuerbare Energien abgedeckt wird. Und das ist insgesamt dann halt einfach doch nicht so eine gute Nachricht. Und das sehen wir in China halt auch ganz stark. Also dass eben, wie ich schon erwähnt hatte, die Kohle einfach so einen großen Anteil weiterhin am Energiemix hat und vieles mit den erneuerbaren Energien sozusagen on top kommt. Und auch da, ja, einige Leute sagen, es gibt eine Trendumkehr. Also ich will es jetzt nicht nur schlecht beziehungsweise, ja, also schlecht reden, aber gerade der KI-Trend, also es ist bekannt, dass KI extrem hohe Rechenleistung braucht und diese Rechenleistung entsteht in Rechenzentren unter anderem und die wiederum schlucken extrem viel Energie. Also da ist sozusagen dann perspektivisch wirklich die Frage, in welche Richtung wird das gehen? China treibt die Elektrifizierung wahnsinnig voran im Verkehr und eben in anderen Bereichen auch. Und genau, dann ist eben die Hoffnung, dass immer mehr von diesem Strom gedeckt wird aus erneuerbaren Energien. Aber ich bin da so ein bisschen vorsichtig gerade, was das Urteil angeht.
Würdest du denn sagen, dass sich Linke etwas von der Politik der Volksrepublik abschauen können? Zum Beispiel eine ähnliche energiepolitische Unabhängigkeit auf nationaler oder EU-Ebene irgendwie anzustreben oder so?
Also ich bin mir sicher, als Podcast-Interviewerin ist es immer unschön, wenn dann Gäste sowas sagen, ja, das muss man total differenziert betrachten und so und dann lange ausholen. Aber gleichzeitig ist es so genau die Art von Frage, wo ich weiß, wenn ich die jetzt doof beantworte dann oder irgendwas unschön formuliere, dann kann das unschöne Folgen auch für mich haben sozusagen. Kann die Linke von China lernen? Ja, bitte veröffentlicht den Podcast nicht unter dieser Überschrift. Trotzdem würde ich sagen, es gibt natürlich Elemente, ich drücke das jetzt bewusst vorsichtig aus, es gibt natürlich Elemente der chinesischen Politik, von denen ich sagen würde, hey, die kann man sich anschauen, sowohl als Linke als auch als märzgeführte Bundesregierung meinetwegen. Und das Interessante ist, das passiert ja auch. Gut, Merz hat das ein bisschen abgesägt, aber auf EU-Ebene zum Beispiel ein spannendes Beispiel ist ja der Industrial Accelerator Act, der IAA, der jetzt so mit Gedanken von Buy European kommt, also dass die Nachfrage nach europäischen Gütern sozusagen gestärkt wird, nach dem Binnenmarkt. Man muss schauen, wie man das sozusagen gut ausgestalten würde und vor allen Dingen sozial-ökologisch möglichst gerecht ausgestalten würde. Aber trotzdem, das sind so industriepolitische Anreize, die letztendlich das kopieren, was die chinesische Regierung nach der Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping gemacht hat. Also eben, ja, liberalisieren, aber graduell und selektiv und dann so ein bisschen schauen, in welchen Sektoren holen wir ausländische Investoren rein und wo machen wir Joint Ventures mit denen, damit so ein bisschen der Tech-Transfer auch gelingt und wo machen wir Local-Content-Vorgaben, also Anreize für die Verwendung von lokal produzierten Gütern. All das ist jetzt ja zum Beispiel in Diskussion, wenn wir darüber reden, sollen chinesische Unternehmen im großen Stil jetzt mal in Deutschland oder in der EU ihre Batterie- und E-Auto- und weiß nicht was Anlagen aufbauen, damit dann mal die hiesigen Hersteller sozusagen davon lernen können. Was ja übrigens auch bei den Joint Ventures in China jetzt schon passiert, dass irgendwie die deutschen Automarken da bemühen, sozusagen in China aufzuholen und eben von beispielsweise der Batterieproduktion chinesischer Hersteller sich was abzukupfern. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ich ein Fan davon wäre, dass mehr Dinge hier in öffentliche Hand kommen. Das sollte natürlich, also ich wünsche mir jetzt auch nicht die Art von Staat, den wir haben, und auch nicht die aktuelle Regierung, wie wir sie haben, aber trotzdem wäre ich summa summarum dafür, dass Industriepolitik eine deutlich größere Rolle spielt und insgesamt mehr öffentliche Kontrolle über das Wirtschaftswesen insgesamt. Und da gibt es auf jeden Fall Elemente von chinesischer Politik, von denen man lernen kann, weil eben, naja, der Staat da deutlich mehr Hoheit hat, bestimmte Sachen vorzugeben politisch, höhere Eingreifsrechte hat und bestimmte Sachen sozusagen steuern kann. Und dass das nicht unerfolgreich ist, das sehen wir ja. Also ich glaube, es ist jetzt hier kein Geheimnis und es ist ja auch nicht mal mehr in der liberalen Welt ein Geheimnis, aber vor 25 Jahren, als China der WTO beigetreten ist, da dachten dann viele Leute, okay, China wird jetzt einfach alles liberalisieren und die staatseigenen Unternehmen müssen dann endlich privatisiert werden, damit sie effizienter sind. Und heute stellt man fest, auch viele der staatseigenen Unternehmen gehören zu den Global Players und sind auf der Forbes 500-Liste gelistet. Und oh, vielleicht brauchen wir nicht nur alles in privatwirtschaftlicher Hand, damit Innovation stattfindet, sondern vielleicht brauchen wir kluge Anreizpolitik vom Staat und auch irgendwie lange Zeiträume und größere Spielräume, in denen Sachen exploriert werden können. Und ja, auch die Gefahr, dass richtig viele Leute mal pleite gehen in dem Prozess und dass der Staat Geld versenkt hat sozusagen. Aber am Ende kommen dann eben die Player auch heraus, die sich durchsetzen. Also das, ich habe das jetzt gerade etwas, wie soll ich sagen, plakativ vielleicht dargestellt, aber genau diese Entwicklung sieht man bei dem chinesischen E-Automarkt zum Beispiel, dass super viele Provinzregierungen gefördert haben. Und es gibt ganz viele chinesische E-Auto-Unternehmen, die dadurch entstanden sind. Und es ist klar, dass viele von denen pleite gehen werden in den nächsten 10 Jahren vermutlich. Und das war dann aber sozusagen das Risiko wert, jetzt aus einer gesamtkapitalistischen Sicht, so wie der chinesische Staat auftritt. Weil am Ende hat man dann eben so Player wie BYD und SAIC und andere, XPeng und so weiter, geschaffen, die ja, die sich durchgesetzt haben, während andere eben pleite gehen. Aber ja, das ist sozusagen, gibt da viele Elemente, die auf jeden Fall gerade, was so die Förderung angeht von Green Tech und so weiter, interessant werden.
Okay, danke, dass du die Frage trotzdem beantwortet hast. Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Und damit sind wir dann auch am Ende von dieser Folge angekommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend und habe auf jeden Fall viel Neues gelernt. Deinen Artikel und weitere zum Thema Öl finden sich im aktuellen Monatsschwerpunkt unserer Ausgabe unter www.akweb.de. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und danke, Merle, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich sage es jetzt nochmal an dieser Stelle, dann könnt ihr gucken, ob ihr es reinschneiden wollt. Aber ich lese die AK. Ich habe jetzt vor der Aufzeichnung nochmal versucht, mich zurückzuerinnern, wann ich das Abo abgeschlossen habe. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber es könnte tatsächlich schon 10 Jahre sein. Auf jeden Fall kommt die AK jeden Monat in meinen Briefkasten. Und nein, ich schwöre, die Redaktion hat mich nicht gefragt, ob ich diesen Werbeblock mache, sondern er kommt aus meinem inneren Herzen. Also ich bin nicht nur AK-Autorin, sondern auch jeden Monat Leserin. Und ja, bin sehr überzeugt von dieser Monatszeitung. Also falls ihr etwas Geld übrig habt, dann schließt doch mal ein Abo ab, ob digital oder im Print. Das würde mich auch sehr freuen.